Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Caro Nieder.
No. Hi und willkommen zu einer neuen Folge Ab 21. Hier quatschen wir mit euch über euch und eure Stories und lassen uns das Ganze dann oft noch wissenschaftlich einordnen. Heute geht's um Identität und internationale Wurzeln. Menschen mit Migrationsgeschichte finden sich in Deutschland oft zwischen so zwei Welten, also der Welt, in der man in Deutschland eben lebt, und der Welt, die man vielleicht von zu Hause oder zum Beispiel dem Heimatland der Eltern kennt. Fast jede dritte Person in Deutschland hat diverse Wurzeln, laut Statistischem Bundesamt. Und wenn wir das mal auf junge Menschen runterbrechen, gibt es ganz unterschiedliche Geschichten. Zum Beispiel Eltern, die in der Gastarbeiterzeit aus Italien oder der Türkei nach Deutschland gekommen sind. Andere haben vielleicht eine deutsche Mutter und der Vater kommt aus dem Iran oder Libanon. Wieder andere sind in einem anderen Land geboren und dann irgendwann in Deutschland aufgewachsen. So ist es auch bei Jamila. Ihr Papa kommt aus dem Kongo, ihre Mama ist Russin. Jamila wurde in Russland geboren und hat die ersten 6 Jahre dort gelebt, bis sie dann nach Deutschland kam. Russland kennt sie also noch. In den Kongo ist sie jetzt vor kurzem das allererste Mal gereist mit ihrem Vater und ihrem Bruder zusammen. Hallo Jamila.
Hallo Caro.
Erzähl mal, wie war das für dich, als es nach 23 Jahren dann los in den Kongo ging? Wie hast du dich da gefühlt?
Ich fand es ziemlich krass. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Also sobald wir die Flugtickets gebucht hatten, habe ich gefühlt jeden Tag darüber nachgedacht, habe mir richtig viele Infos online geholt oder von Freundinnen, die auch kongolesische Wurzeln hatten. Also es war echt ein sehr, sehr schönes Gefühl zu wissen, dass man endlich mal die Heimat sieht.
Das glaube ich. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Du kamst dann da an und dann? Wie sah eure Reise so grob aus?
Also wir haben nicht bei Verwandten übernachtet, sondern hatten so ein Apartment gemietet, weil mein Vater auch nicht mehr zu allen dort Kontakt hat, beziehungsweise viele der Verwandten, mit denen wir regelmäßigen Kontakt haben, halt auch schon in Europa leben, zum Beispiel Frankreich, Belgien und so. Aber ja, mein Vater hat da noch sehr, sehr viele Freunde und halt vereinzelt Verwandte. Wir haben da sehr viele Menschen kennengelernt. Sehr viele von unseren Verwandten haben uns dann auch so die Stadt gezeigt, die Spots, in denen die so abhängen. Und ja, es war auf jeden Fall ziemlich überwältigend, dann die Kultur, die bei uns zu Hause jetzt nicht so stark im Mittelpunkt stand, dann wirklich vor Ort zu erleben.
Was war so das schönste Erlebnis dort?
Ich glaube, somit die schönsten Sachen waren einmal, dass ich mit meinem Bruder dort war und wir beide das erste Mal quasi unser Land entdeckt haben. Mhm. Also das nochmal mit Geschwistern zu teilen, finde ich super schön. Und einfach, dass wir unsere Verwandten, die wir sonst immer nur übers Telefon kannten, mal kennengelernt haben, mit denen gesprochen haben, irgendwelche Traditionen von denen lernen konnten, ein bisschen die Sprache, das Essen natürlich auch. Also ja, vor allem so dieser emotionale Aspekt, dass da auch Familie ist. Das fand ich am schönsten.
Mhm. Du hast es gerade selber unser Land genannt, obwohl du ja dann das erste Mal dort warst. Hat sich das also schnell für dich auch wie Heimat angefühlt oder fandest du es auch irgendwo fremd?
Also man hat schon gemerkt, dass es natürlich anders ist, weil man einfach null Vergleich zu Europa oder Deutschland jetzt spezifisch hatte. Aber dadurch, dass wir so voll herzlich von allen Menschen empfangen wurden, hat man sich schon sehr schnell zu Hause gefühlt. Und ja, wir waren natürlich auch schon sehr, sehr lange sehr sehnsüchtig, was Kongo angeht, weil wir natürlich gerne viel früher schon unsere Kultur vor Ort erlebt hätten oder generell ein bisschen mehr über das Land gelernt hätten. Aber dadurch, dass wir halt in Deutschland aufgewachsen sind, ist das natürlich immer so ein bisschen der Mittelpunkt, den man so hat.
Warum hatte sich denn dann der Trip erst, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so spät ergeben, wenn du sagst, eigentlich wärst du viel früher gern schon da gewesen?
Also einmal aufgrund der Tatsache, dass wir dort nicht mehr so viele Verwandte haben, beziehungsweise ja viele auch nach Europa gezogen sind und wir dann meistens nach Frankreich, nach Belgien oder so die Verwandten besuchen gegangen sind. Und dann ist da natürlich auch der finanzielle Aspekt. Also ich habe eine recht große Familie, wir sind 5 Geschwister und es hat sich einfach vorher finanziell nicht ergeben, mal so einen Familientrip nach Afrika zu machen.
Mhm. Wie bist du denn dann eigentlich hier in Deutschland aufgewachsen? Also gab es für dich auch vorher schon Connections zum Kongo oder auch Russland von zu Hause aus? Also wie hat das in eurer Familie, in der Kindheit und auch Jugend eine Rolle gespielt?
Das hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Also ich glaube, es war auch immer so ein bisschen schwierig, was so meine eigene Identität angeht, wenn man zwischen drei verschiedenen Kulturen aufgewachsen ist. Also einmal die russische, die kongolesische und die deutsche. Ich wurde auch in Russland geboren und bin erst mit 6 nach Deutschland gekommen. Also ich habe auch da den Kindergarten und so ein bisschen Vorschule mitbekommen. Und meine Mom hat auch sehr viel Russisch gekocht, die Sprache gesprochen. Ich bin in Deutschland noch bis zur 10. Klasse auf eine russische Schule gegangen. Also die russische Kultur war irgendwie immer so ein bisschen mehr da, weil meine Mutter halt auch öfter mit uns zu Hause war, während unser Vater arbeiten war. Mhm. Und da hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen so ein Ungleichgewicht ergeben. Aber wir haben auch von unserem Vater zu Hause immer Musik und Essen, bisschen von der Sprache mitbekommen, wobei es mehr Französisch war als Lingala, was man sonst im Kongo spricht. Aber irgendwann kam auch so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, ich möchte jetzt mehr über Kongo lernen.
Du hast gerade selber das Wort Identität gesagt. Wie wichtig ist dir das, so ein, ich nenne es jetzt mal Label zu haben, was deine Zugehörigkeit betrifft? Also in Bezug auf Nationalität, Heimat, Kultur. Was bedeutet dir das?
Also ich glaube, mittlerweile ist mir so ein Label echt gar nicht mehr so wichtig. Also ich habe sehr viele verschiedene Einflüsse und habe eben schon immer zwischen den drei Kulturen gelebt und ich möchte mich auch gar nicht entscheiden, okay, bin ich jetzt Russin oder bin ich Kongolesin, weil ich halt weiß, okay, ich bin beides. Aber ich glaube, als Kind war es schon ein bisschen schwieriger. Da habe ich nämlich mich schon irgendwie bei beiden Seiten nicht so ganz zugehörig gefühlt, weil man halt immer irgendwie anders war. Also ich bin eine schwarze Frau und wurde so als Russin nie so richtig akzeptiert. Und auch was so kongolesische Freundesgruppen oder sowas angeht, da war man halt trotzdem immer so nur halb oder man hat sich zumindest so gefühlt. Das war so als Kind und als Jugendliche, vor allem zur Schulzeit immer so mein Eindruck. Aber mittlerweile bin ich da schon recht gefestigt und weiß, man muss sich nicht für eine Seite entscheiden oder so. Und das ist komplett unwichtig, ob jetzt andere Leute einen irgendwie zugehörig sehen oder nicht. Vor allem Kinder können schon fies sein. Also so eine Sachen sieht man als erwachsene Person dann nochmal ganz anders.
Mhm. Was bedeutet dir das denn persönlich, dass du jetzt in Deutschland aufgewachsen bist und hier lebst, deine Mama aus Russland kommt und du ja auch 6 Jahre dort gelebt hast und dein Papa aus dem Kongo kommt?
Also ich finde es auf jeden Fall positiv. Dadurch, dass ich mit unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen bin, hat man automatisch so eine Offenheit. Also ich freue mich immer richtig, wenn ich auch bei Freundinnen und Freunden andere Traditionen oder irgendwie Unterschiede entdecke. Und ja, die einzig in Anführungszeichen negative Sache wäre natürlich, dass man sich als Kind vielleicht so fühlt, als müsste man sich entscheiden oder als müsste man irgendwo unbedingt dazugehören. Aber ich finde es da einfach nur wichtig, dass man weiß, okay, ich habe die und die Wurzeln und ich weiß über meine Kultur Bescheid. Also ich finde es immer schön und wichtig, wenn man so ein bisschen was über die Geschichte lernt. Und finde es auch schön, die Sprache zu können. Kann ich natürlich bei Lingala jetzt noch nicht so perfekt, aber ich habe da eigentlich fast nur positive Seiten.
Das klingt sehr schön. Möchtest du denn so bald wie möglich wieder in den Kongo, um vielleicht auch die Sprache besser zu lernen? Oder reicht es dir jetzt sozusagen, dass du jetzt wenigstens mal dort gewesen bist?
Naja, also meine Freundinnen haben mir auch schon vorher gesagt, sobald du einmal da gewesen bist, willst du wahrscheinlich jedes Jahr zurück. Und das stimmt einfach. Also es war echt sehr schön. Und 2 Wochen waren jetzt auch noch nicht so eine lange Zeit, wenn man mal vergleicht, dass ich mein ganzes Leben fast hier verbracht habe. Also würde mich schon freuen, öfter mal hinzureisen.
Was erhoffst du dir davon, wenn du zum Beispiel das nächste Mal da bist?
Dass ich vielleicht schon so ein bisschen mehr angekommen bin. Also da war es ja so das erste Mal, man hat diese ganzen Eindrücke das erste Mal, man kennt sich auch noch nicht so gut aus und je öfter man da ist, kennt man sich ja auch immer so ein bisschen besser aus, hat vielleicht ein paar mehr Kontakte geknüpft und ich finde so das richtige Leben erlebst du ja auch noch nicht in so einer kurzen Zeit. Deswegen vielleicht kann ich auch mal ein bisschen länger bleiben.
Dann drücke ich dir die Daumen, dass das klappt. Vielen Dank, Jamila.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova.
Achan Agol kennt solche Erzählungen auch, nicht nur, weil sie als Psychotherapeutin vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte betreut, sondern weil ihre Eltern selbst aus Indien kommen und über Österreich dann nach Deutschland kamen. Hallo Achana.
Hallo Caro.
Du arbeitest ja vor allem mit Menschen zusammen, die eine migrantische Geschichte haben. Wieso hast du dich eigentlich darauf sozusagen spezialisiert?
Ich würde sagen, dass das eher so ein Zufall war.
Mhm.
Naja, so ein Zufall vielleicht auch nicht, weil ich habe ja selber eine Migrationsgeschichte, genau. Einmal aus Südostasien nach Österreich und dann nach Deutschland. Und ja, in der Therapieausbildung hat sich das dann so ein bisschen herauskristallisiert, weil viele Menschen einfach jemand haben wollten, der auch diese Geschichte teilt.
Dass du quasi deine PatientInnen besser verstehen kannst.
Mhm, ja, das ist ja erstmal die Annahme.
Mhm.
Ja.
Wenn du sagst, das ist erstmal die Annahme, würdest du sagen, in der Realität stimmt das aber auch?
Ich denke, viele Sachen sind vielleicht einfacher besprechbar, weil die Hürde nicht so groß ist. Aber ich zum Beispiel hatte ja eine Lehrtherapeutin, die ja, ich würde sagen, jetzt keine Migrationsgeschichte hatte.
Mhm.
Und ich fühlte mich da auch total gut aufgehoben. Also ich denke, dass es ein Plus sein kann, aber nicht sein muss.
Okay, dann tauchen wir mal ins Thema ein. Wie ist es denn aus deiner Sicht, wenn Teile der eigenen Identität in einem anderen Land oder sogar vielleicht auf einem anderen Kontinent liegen? Was beschäftigt da einen?
Na, ich denke, gerade wenn man in einer anderen Kultur aufwächst, dass es ja viel auch die Projektionen sind, mit denen man zu tun hat. Also quasi die Klischees.
Mhm.
Weil sozusagen der andere Kontinent oder die andere Kultur ja nicht tagtäglich erlebt wird. Und ich denke, dass, dass Menschen vielleicht auch oft mit so einer Sehnsucht zu tun haben, wenn sie an diesen anderen Teil denken.
Gibt es denn vielleicht auch was Positives daran?
Ja, definitiv.
Zum Beispiel?
Definitiv. Also ich denke schon, dass wenn das integriert werden kann, ist es ja, im Grunde genommen ist es ja wie so eine Toolbox, die sich einfach erweitert. Und es ist einfach bewusstseinserweiternd, es kann persönlichkeitserweiternd sein. Also ich würde sagen, ja, es ist definitiv ein Plus, auch wenn das erstmal vielleicht nicht so erscheint.
Magst du vielleicht auch von dir selber erzählen, was du aus deinen unterschiedlichen Tools, also aus deiner Toolbox, aus unterschiedlichen Kulturen herausnimmst sozusagen?
Also mein Background ist ja sozusagen indisch. Und in meiner Teenagerzeit war das definitiv jetzt nichts, womit ich mich auseinandersetzen wollte, weil die Aufnahmekultur schon eher dieses Klischee trug, sozusagen der armen Inder. Ja, und jetzt ist es ja ein bisschen anders. Jetzt wird man ja als sozusagen gleich als IT-Spezialistin gelesen. Ja, das ist ja schon ein bisschen anders. Ich würde sagen, das, was ich so mehr integrieren konnte, also aus der indischen Kultur, was mir früher fremd war, ist eher einfach auch so eine Offenheit für das Unbekannte. Und das, finde ich, ist sehr speziell, würde ich sagen, an der indischen Kultur, dass durch die religiöse und die demografische Beschaffenheit, die Leute einfach auch offener sind, zu wissen, dass man vieles nicht weiß. Also ich finde, dadurch, dass Indien so divers ist, also so religiös oder auch sprachlich und auch geografisch, gibt es da natürlich, ist nicht jeder so, aber tendenziell einfach auch so eine Haltung, dass vieles auch nicht bekannt ist.
Mhm.
Und das ist ja etwas, das ja hier eher nicht so auftaucht. Also wir streben ja schon eher danach, irgendwie Dinge zu wissen, ganz konkret und möglichst wissenschaftlich. Und ich finde, gerade auch als Therapeutin war das für mich ein totaler Zugewinn, dieses Indische an mir sozusagen wieder zu finden. Einfach Dinge auszuhalten, erstmal auch nicht zu wissen.
Das gibt ja sicher auch so ein bisschen Gelassenheit einfach, ne?
Ja.
Jamila hatte uns vorhin erzählt, dass sie sich zu keiner Gruppe so richtig dann zugehörig gefühlt hat. Zum Beispiel im kongolesischen Freundeskreis hat sie gesagt, war sie nur so halb und im russischen Freundeskreis war sie dann eben die schwarze Person. Geht es vielen Menschen so, die eine Migrationsgeschichte haben?
Ja, Es gibt ja auch diesen Begriff Habitus, also die Körperhaltung, wie man spricht, ja, wie man sich einfach körperlich durch die Gesellschaft bewegt. Und natürlich ist dieser Habitus ein ganz anderer, wenn man in Europa sozialisiert ist.
Mhm.
Allein schon dadurch fällt eine Person eher auf. Ja, und ich denke schon, ja, dass das auch die gelebte Realität ist.
Was macht das mit einem?
Na, ich denke, erstmal ist es auch verunsichernd, weil oft die Sehnsucht da ist, dort bin ich dann zu Hause, dort werde ich so angenommen, wie ich bin. Und dann ist es erstmal auch so ein Schockmoment, dass die Leute dann auch merken, dass sie dort dann auch nicht so ganz reinpassen.
Jamila ist ja dann in den Kongo gereist und hat von sehr vielen positiven Erfahrungen erzählt. Was könnten denn aus psychologischer Sicht vielleicht auch Herausforderungen sein? Worauf muss man sich vielleicht einstellen?
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand in so einem Land noch nie war, dass vielleicht die größte Herausforderung die ist, mit den eigenen Vorurteilen oder Vorannahmen einfach auch konfrontiert zu werden. Also spezifisch auf sozusagen das afrikanische Kontinent gibt es ja sehr viel, was wir eigentlich nicht wissen.
Mhm.
Und ich denke, da wird auch sehr viel projiziert. Ne? Also wenn jemand an Afrika denkt, dann denkt man an Trockenheit, Armut. Und diese Bilder, die verinnerlichen wir ja auch. Auch wenn wir davon betroffen sind, auch wenn wir zur Hälfte vielleicht dahin gehören.
Mhm.
Und erstmal auch das abzulegen, kann ja ein Stück weit Arbeit erfordern.
Mhm. Würdest du trotzdem oder gerade deswegen jedem empfehlen, so eine Reise zu machen?
Also wenn die Möglichkeit besteht und wenn das sozusagen keinen Schaden für Leib und Seele bedeutet, auf jeden Fall. Ja.
Was könnte es einem bringen?
Na, ich denke, dass man sich da so ein Stück weit auch selber so dekolonialisiert. Dass man sich so ein Stück freier macht und eine eigene Meinung hat und ein eigenes Bild von diesen ganzen Dingen.
Mhm.
Und nicht das so annimmt. Und vor allem ist es ja für einen selber wichtig, weil man sich selbst dann auch in einem anderen Licht sieht.
Was ist denn generell vielleicht deine Empfehlung, wenn man sich mit seinen eigenen Roots beschäftigen möchte?
Ich denke, vielleicht könnte man sich so vorbereiten, dass die Person sagt, es kann bereichernd sein, das muss es aber auch nicht. Denn manchmal ist ja auch so ein sich verabschieden von Vorannahmen ja auch mit einem Trauerprozess verbunden.
Mhm.
Also zu sehen, okay, ach schade, es ist nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Aber was ich so als Vorbereitung empfehlen würde, ist tatsächlich sich darauf vorzubereiten, dass es erstmal was Unbekanntes ist.
Also alles offen sozusagen.
Genau. Und nicht zu erwarten, dass es ein Happy End hat. Ja.
Reist du denn noch oft nach Indien oder warst du seitdem überhaupt schon mal wieder dort?
Ja, jedes Jahr. Das ist ein Pflichtprogramm. Ja. Und ich merke auch, also das ist mir wichtig, denn ich tanke da tatsächlich sehr auf. Also ich brauche das einmal im Jahr, das Essen, das Trinken, auch den Dreck und den Lärm und alles, was mit dazu gehört. Ja.
Das heißt, wann geht's wieder hin?
Wahrscheinlich im Februar.
Dann wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit dabei.
Vielen Dank.
Danke für deine Zeit.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Ich fand es richtig spannend, mit Jamila und Archana zu quatschen. Ich hoffe, ihr habt auch ganz viel für euch mitgenommen. Egal, ob ihr Migrationsgeschichte in der Familie habt oder nicht. Ich bin Caro Nieder und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.